Hallo, hier grüßt Sie Xiaolong Hu, Ihr China-Team. Sie haben heute die Möglichkeit, im Nachhinein die Panel-Diskussion anzuhören, welche am 15.07.2022 in München stattgefunden hat. Ich wünsche Ihnen viel Spaß mit dem Titel Markt zum Leitliefermarkt. Ich wünsche Ihnen viel Spaß. Willkommen zu China Hotpot, Podcast für deutsche kleine und mittelständige Unternehmen für den Erfolg im chinesischen Markt. Mein Name ist Xiaolong Hu, Ihr Gastgeber. Ja, vielen Dank, Kong-Hun. Es ist meine Ehre, heute hier zu sein als Moderator für die zweite Session. Wir haben eine Panel-Diskussion. Panel-Diskussion ist ja an sich schon klar, ist nicht nur ich alleine ein One-Man-Show. Daher bitte ich auch gerne die zwei Gäste, die jetzt im Raum sind, auch Platz zu nehmen. Die Lady in die Mitte, Frau Chen, und Herr Christoph dann am anderen Ende von dieser Panel. Genau, wir beide stürmen das Spiel. Gut. So, wer alle Platz nehmen, und ich darf nochmal an alle meine Begrüßung aussprechen. Und viele kennen uns als Podcaster und als Webinaranbieter, und wir freuen uns natürlich auch hier, Sie live hier anzutreffen. Und nach wie vor freuen wir uns, wenn Sie weiterhin unsere Events verfolgen. Und heute haben wir ein spannendes Thema vom Leitmarkt zum Leitliefermarkt. Also Leitmarkt ist ja sehr einfach zu verstehen. Gerade stellvertretend IK-Industrie ist ja weltweit die wichtigste Märkte Europa und China. Abwechselnd die Position 1. Das ist ja im Moment die Situation. Und aber was heißt dann Leitliefermarkt? Und deswegen freue ich mich sehr, um das Thema zu behandeln, haben wir heute vier Gäste, zwei aus der direkt aus der Saal, aus dem Saal, und zwei, und haben wir remote eingeschaltet. Und ich werde Ihnen dann die zwei neue Gäste natürlich vorstellen. Herr Clement und Herr Christoph kennen Sie ja schon. Und wir haben auch vorhin einige Informationen zu einer dualen Standortstrategie gelernt von zwei sehr innovativen und Spitzenunternehmen aus Deutschland, ein KMU und Europa und China duale Standortstrategie. Und wir haben von Herrn Christoph gehört, man baut jetzt die Produktion auf. Produktion ist ja stellvertretend für die Lieferfähigkeit in dem Markt in China. Insofern sind wir ganz am Thema. Und meine erste Frage schon an Herrn Christoph habe, ist, wir haben die Industrie Elektro Mobilität und die Produktionstechnik ausgesucht, weil wir glauben, dass es stellvertretend auch für andere Branchen wichtig ist. Und wie Sie den Markt China bewerten, und würde mich erst interessieren, die zwei Märkte, wie ich habe vorhin schon gesagt, Europa und China sind die beide wichtigen Märkte, aber die sind durchaus anders. Und wie verhalten sich die Kunden in den beiden Märkten, und wie verhalten sich die Märkte? In welcher Art und Weise unterscheiden sie sich, Herr Christoph?
Das ist eine sehr gute Frage natürlich, ja. Danke dafür. Als erstes will ich mal ganz kurz anfügen, dass ein Leitmarkt mit T geschrieben wird, nicht mit D. Das ist vielleicht, muss ich sagen, als kleiner Spaß am Rande. Weil das ist wichtig, als Einstieg nur, weil natürlich, wenn man es falsch macht, dann kann es natürlich schnell ein Leitmarkt mit D werden. Worin unterscheiden sich die Märkte? Die Frage selber, muss ich sagen, da fällt mir als erstes eigentlich ein, vom Ziel her, was Kunden möchten, eigentlich gar nicht, weil da ist eigentlich China genauso wie die europäischen Märkte oder auch der amerikanische Markt. Der Kunde möchte eine Maschine kaufen, sucht eine Lösung, und dazu muss er vielleicht eine Maschine kaufen. Das heißt, da gibt es immer irgendeine Zielsetzung, wo ein Invest getätigt werden muss, um etwas umzusetzen. Das ist eigentlich, muss ich sagen, in China genauso wie auch hier. Nur, was mir halt immer, muss ich sagen, so auffällt, dass in vielen Märkten, also auch speziell hier in der EU mit 27 Mitgliedstaaten, natürlich, muss ich sagen, immer lokale Regularien oder da gibt es Normen. Jeder ist wahrscheinlich vertraut mit DIN-Normen, ja, und ISO-Norms und CE-Zertifizierung und so weiter und so fort. Das ist auch alles richtig und alles wichtig. Nur, muss ich sagen, das verzögert auch teilweise die Entscheidungsfindung, muss ich sagen, um sich für eine Technologie, für eine bestimmte Lösung zu entscheiden, hier jedenfalls in der EU. In China ist unsere Erfahrung, dass die Kunden teilweise einfach, muss ich sagen, viel pragmatischer in ihrer Entscheidungsfindung sind und auch viel schneller sind. Das heißt, wenn das Gesamtpaket passt und auch vor allem das Vertrauen zwischen Lieferanten und Kunden vorhanden ist, dann kann die Entscheidung über Nacht gefallen werden und es geht halt in dem Tempo auch weiter. Und das ist für mich eigentlich, muss ich sagen, so der größte Unterschied. Aber wie gesagt, Qualität und Erfüllung von dem, was man verkauft hat, das ist in allen Märkten auch das Gleiche.
Ja, danke für Ihre Antwort. Ich höre sehr viel Respekt aus, aber auch schon großes Potenzial sehen Sie das. Und zum Markt gehört natürlich auch Wettbewerber. Und wir werden gleich noch Stimme von der chinesischen Seite Perspektive hören. Und wir haben den nächsten Gast, Herr Francis Krämer. Das ist, glaube ich, unter anderem der bekannteste Expert jetzt, glaube ich, in deutsch-chinesische Wirtschaftsbeziehung und mit seinem Podcast China China Flexpad, so hat er einen neuen Begriff Flexpad erfunden und ist damit sehr viral geworden. Heute freue ich mich natürlich sehr, dass er auch heute live eingeschaltet hat. Und Francis, du bist ja seit 10 Jahren in China und seit 3 Jahren für ein Familienunternehmen in chinesischen Händen tätig als Marketing und Sales Director. Und deine Aufgabe ist genau andersrum, den europäischen Markt auch zu erschließen. Und was glaubst du von deiner Beobachtung? Du hast ja, ich bin sicher, du hast 2 Herzen in deiner Brust, jetzt die gerade schlagen. Mit welchen Augen betrachtest du eigentlich die deutschen Maschinenbauer? Ihr seid ja auch in der Elektrocar-Produktionstechnikbereich tätig. Was sind eigentlich aus deiner Sicht die Wettbewerbsvorteile eines deutschen Maschinenbauunternehmens? Wie machen sie euch das Leben schwer?
Ja, Shalom. Also ich bin vor allen Dingen beeindruckt von dem Talentpool in Deutschland und von der Art, wie deutsche Hidden Champions, wie wir ja heute schon 2 gefunden und gesehen haben, wie diese Firmen in der Lage sind. Das hat man bei den beiden Speakern ja schon gesehen. 2 erfahrene Geschäftsführer, die seit vielen, vielen Jahren in dieser Firma sind und die quasi technisch bis auf die letzte Schraube alles erklären können. Woher kommt das? Technologie wird ja über viele Jahrzehnte entwickelt. Und die verantwortlichen Fachkräfte sind in vielen Fällen schon so viele Jahre im Unternehmen und wurden vielleicht sogar intern ausgebildet. Ich glaube, das war beim Herrn Clement der Fall. Und in deutschen Firmen kann daher eine Fachkraft, wenn es eben nicht in die Managementlaufbahn geht, kann es eben auch eine Fachkarriere eingehen und dadurch sehr viel Respekt im Unternehmen und auch extern und auch ein sehr gutes Gehalt bekommen, durch vielleicht Senior-Projektleiter, Senior-Experte, Senior-Technologie-Experte. Das sehen wir immer wieder, dass also Menschen da Entscheidungen treffen können, die sich sehr gut auskennen. Und das führt dazu, dass es dann Talentput geht von Experten, die zum Beispiel wie der Herr Clement dann nach China gehen können und die dort in der Lage sind, dann wirklich große Projekte zu führen und die Firma zu repräsentieren. Diesen Tiefgang, den gibt es in China nur sehr selten. In China, also das ist mein großes Leid und das möchte ich natürlich verändern in unserer Firma. Aber die Situation ist, dass Experten ganz schnell zu Managern werden und dadurch verlieren sie den täglichen Kontakt zur Materie. Und Projekte werden des Weiteren nicht von einer Person geführt, so wie in Deutschland, sondern von ganz vielen verschiedenen Personen. Manchmal habe ich Meetings mit über 10 Personen und keiner ist so richtig verantwortlich. Und das führt zu viel Abstimmungsbedarf und niedriger Effizienz. Und da wünsche ich mir oft diese deutsche, ja, eine Person weiß genau, was jetzt gemacht wird und wie wir da herangehen. Und chinesische Firmen versuchen das jetzt auch aufzubauen. Es gibt also sehr viel Interesse an der dualen Ausbildung, Fachkräfte auszubilden und zu halten und zu fördern und dann entsprechend in Verantwortung zu bringen. Aber so eine starke Struktur von SMEs, so wie ich sie aus Deutschland und speziell München und Bayern finde, auch aus Erfahrungen jetzt sehe, das wird es so schnell in China nicht geben. Also in den nächsten 10 Jahren wird es das nicht geben, bin ich mir ganz sicher. Das heißt, deutsche SMEs haben in China eine sehr große Chance, wenn sie sich auf diese Expertise konzentrieren und quasi Standards nutzen, die sie schon mehr als 10 Jahre entwickelt haben und dafür dann ihre Expertise einsetzen. Und das ist die Schwäche in China. Damit können sich SMEs durchsetzen in China.
Also eher das Potenzial in dem Personal rühre ich daraus. Also danke für deine Sicht. Ich denke mal, da hast du auf das Wesentliche konzentriert, um zu sagen, was die Vorteile von deutschen Maschinenbauern sind. Und wenn wir den Markt beobachtet haben, wenn wir uns Gedanken gemacht haben über die Wettbewerber, irgendwann wollen wir ein Konzept aufstellen, um den Leitmarkt auch zu beliefern. Dafür würde ich gerne Herrn Clement nochmal befragen zu AMAG. Sie haben weltweit 2 Produktionsstandorte, eins in Deutschland und eins in China und einige Technologiestandorte, viele, viele Vertriebsstandorte. Wie beliefern Sie eigentlich weltweit die Kunden? Was ist Ihr Konzept? Haben Sie so eine Art regionale Aufteilung? Haben Sie Produktverantwortung oder haben Sie so eine Art Matrix? Können Sie uns das vielleicht mal Ihr Konzept vorstellen?
Also wir haben prinzipiell alles das, was Sie gerade erwähnt haben, nicht in einem, aber in vielem. 3 Säulen sind hier bei uns wichtig. Die erste sind die Marktunternehmen. Die sind an den Kunden in den Märkten global dran. In China allein haben wir auf Basis der schieren Größe 2. Das erste haben wir vorhin erwähnt. Da haben wir 2004 in Taizang gegründet und 2015 in Chongqing gegründet und haben so die Nähe zu unseren Kunden in einem doch so großen Land wie China. Haben dann als zweite Säule die Technologieunternehmen, die Innovation, die Entwicklung treiben, der Anwendung, die Lösungsfindung, die wir erwähnt haben. Die sitzen hauptsächlich in Europa und auch in China, wie Sie eben erwähnt haben. Und dann eben die beiden Produktionsstandorte, die fokussiert nach besten Lean-Prinzipien all die Produkte aus unserem ganzen doch sehr reichhaltigen Produktportfolio fertigen und hier in die Welt liefern. Und der starke Vorteil, da schnell mit solchen Säulen an die Kunden ranzukommen, ist, oder die Basis dafür ist, gute und direkte, vertrauensvolle Kommunikation. Und wenn Information fließt auf Basis von Vertrauen, dann heißt das sehr viel Geschwindigkeit bei sehr hoher Qualität. Und das ist im Prinzip das Motto, das wir unter One EMAG vereinen, unter dem wir auch global, unabhängig wo wir sind, schnell und zuverlässig in gewünschter Qualität bei unseren Kunden sind.
Dankeschön für Ihre Antwort. Sie haben ja einen kompetenten Standort in China seit Jahren aufgebaut. Was Sie schon haben, möchte F&K noch werden, die Produktion in China aufzubauen. Und Herr Zhang von Taizang hört wahrscheinlich jetzt sehr aufmerksam zu. Aber Herr Christoph, was ist eigentlich die wesentlichen Faktoren, die jetzt für Sie noch final entscheiden werden, dass Sie dann die Produktion in China aufbauen werden? Was sind dann die fundamentalen Faktoren, die Sie jetzt noch brauchen?
Das ist eine gute Frage, weil das ist ja eigentlich so das Fundament des Business Case. Warum macht man das? Warum macht man solche Entscheidungen, dass man irgendwo einen Standard aufbauen will? Ich meine, grundsätzlich gibt es natürlich so harte Faktoren. Das sind die, was ich, Lohnkosten, Materialkosten, Zollgebühren, Logistik. Das habe ich ja vorhin schon auch erwähnt. Aber ich glaube, muss ich sagen, der Antrieb, der Motor für uns, muss ich sagen, ist es eher auf diese, was ich vorhin auch gesagt habe, Megatrends aufzusetzen. Das heißt, lokale Engineering Offices mit lokalen chinesischen Startups in Kontakt zu treten, zu diversen Themen, will ich nicht alle erwähnen, IoT, das ist auch schon so ein Begriff, den seit Jahren hier verwendet wird, aber eben dieses Thema KI für uns in dieser Branche, Mikroelektronik, wie kann ich eine Maschine über KI nutzerfreundlicher machen oder mehr Qualität hinten rausbringen, das sind Themen, muss ich sagen, die uns da beschäftigen und da sind wir auch dran, muss ich sagen, aber sicherlich, es gibt harte Fakten und es gibt vor allen Dingen aber auch strategische Themen, muss ich sagen, die wir da versuchen umzusetzen.
Dankeschön. Ich komme gleich nochmal auf Ihren Kommentar zu. Hier nochmal eine Info für Sie. Wenn Sie gerne mit unseren Gästen vernetzen möchten, ganz chinesisch haben wir dann WeChat QR-Code jetzt bei Ihnen auf dem Screen. Sie können direkt einscannen und später dann mit unseren Gästen auch live die Face-to-Face-Gespräche oder in direkte Kontakt kommen. Und auch eine andere Info an Sie, wenn Sie jetzt auch im Raum oder jetzt live eingeschaltet auch Fragen haben, fühlen Sie sich bitte frei, tippen Sie Ihre Frage in Chat-Funktion oder heben Sie Ihre Hand, damit ich registrieren kann, dass Sie es gerne eine Frage haben. Ich kann leider nicht raten. Ich binde Sie gerne auch mit ein. Ich habe natürlich auch viele Fragen, aber Ihre Frage natürlich hat auch gerne auch Vorrang. So, jetzt komme ich nochmal auf Ihr Kommentar, Herr Christoph. Sie haben vorhin ein Stichwort Kostenstruktur und Lokalisierung von Maschinentypen. So kann man zusammenfassend sagen, China-Maschine. In mancher Branche sagt man Mid-Tech-Maschine, weil man nicht so sehr auf den chinesischen Markt so spezialisieren möchte, sondern eher für Entwicklungsmärkte, BRIC-Länder. Das sind ja im Moment gerade in den Medien sehr, sehr stark zu lesen, sehr wichtige Märkte sind das. Und Herr Clement, die nächste Frage richtet jetzt an Sie. Und dann komme ich auch mit einer Frage an Frau Chen. Save the best to the last. Herr Clement, wie ist eigentlich, wir haben vorhin das Stichwort China-Maschine, Anpassung der Maschine, das heißt auch Forschung und Entwicklung am Standort China, für China. Und wir haben wahrscheinlich auch Innovation, Tätigkeit am Standort China, was zunehmend wichtiger werden. Und das gehört übrigens auch zur Lieferfähigkeit. Lieferfähigkeit nicht nur für die Produktion, aber auch für die Konzepte der Maschine, für den Kundenbedarf. Und welche Rolle spielt eigentlich Standort China innerhalb von EMA-Gruppe im Sinne von Innovationsfähigkeit und Entwicklungsfähigkeit zu diesen zwei Stichworten?
Ja, wir sind natürlich sehr nah an unseren Kunden in China dran. Und speziell jetzt die letzten Jahre war diese Möglichkeit, sich direkt einen Eindruck zu verschaffen von den Bedürfnissen, von dem Wandel der Industrie, auch im Fertigungsbereich, auch viel im IoT-Bereich, der heute in die Produktion einzieht, war nicht zwingend die Möglichkeit, hier sich aus Deutschland direkt ein Bild zu machen. Ja, insofern sind wir sehr stark, sehr nah dran an unseren Kunden, uns das Feedback zu holen, denen wiederum auch unsere Innovationskraft aus Deutschland nahe zu bringen. Und in diesem Wechselspiel, in diesem Austausch, in dieser, Herr Christoph hat gesagt, gegenseitigen Befruchtung, Produktinnovation zu betreiben. Und so machen wir das natürlich im Wechselspiel mit unseren Schwesterunternehmen in der Gruppe, mit dem Ergebnis, dass wir auch letztlich in China es immer wieder schaffen, Prozesse, Lösungen zu entwickeln, auch Produkte zu entwickeln, die natürlich in China ihre Anwendungen finden, aber dann auch in Richtung Europa und den Amerikas Einzug halten, weil auch hier ja, dieser Innovationsschub, den jetzt am Beispiel der IK gerade wir mittendrin sind, auch in Richtung Europa, Amerikas Anwendung findet und auch reges Interesse findet, wie man Dinge pragmatischer, anderster, schneller machen kann. Und hier haben wir einen sehr, sehr guten Austausch, ein sehr, sehr gutes Team, das ist auch, ja, wie soll ich kann es nicht besser sagen, ja, befruchtet, ja, dass wir hier alle zusammen zum Erfolg auch kommen.
Ja, danke schön für Ihre Antwort. Das heißt, sehr intensive F&A, Forschung und Entwicklungsaktivität am Standort China, weil wir in Deutschland jetzt eine Veranstaltung haben. Natürlich darf ich nicht verpassen, über Risiko zu sprechen. Ich sehe gerade, wir haben jetzt 7 Einträge im Chat. Wir kommen nach meiner nächsten Frage auf die Chat, hoffentlich auch Fragen dabei, nicht nur Begrüßung. Und die nächste Frage verbindend möchte ich den nächsten Gast, vorstellen, Frau Yao Schulz-Chen, um einfach zu sein, Frau Chen, herzlich willkommen zu unserem Event heute. Frau Chen ist so wie ich, auch kommt aus Shanghai, deutlich länger als ich in Deutschland und über 20 Jahre in wichtige Unternehmen wie HP und BMW tätig. Und für die Firma BMW ist Frau Chen so eine Art Enterprise Architect und behandelt wichtige Themen wie Compliance und IT Security, aber auch wichtige Prozessthemen, was wir jetzt natürlich gleich die Frage an Sie jetzt hoffentlich dann lernen wir einiges von den Großen, weil die Großen setzen ja wirklich Standards in diesem Gebiet, machen sie auch wirklich einen guten Job. Wenn ich jetzt höre, Unternehmen betreiben Innovation und Entwicklung in China, was sind eigentlich die Risiken aus Ihrer Sicht und wie kann man eigentlich von den Großen lernen, wie kann man eigentlich vorbeugend schon was tun, um da, die Fragen würde ich sowieso stellen, von Geschäftsführer oder von Eigentümer, Risiko, habe ich ja vorhin schon gesagt, das steckt in der deutschen Gen drin. Da muss man einfach eine Antwort finden. Aber vielleicht haben Sie ja eine gute Antwort, gute Hinweise.
Ja, erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Das war eine große Ehre, hier mit Ihnen, also Hidden Champion zu diskutieren. Also was für eine Hidden Champion in Deutschland. Ich war total beeindruckt, was Sie machen. Und man sagt Qualität, das Produkt kann nur so gut sein wie diese Anlage mit Produktionsstand. Und wenn das nicht, dann kann auch nicht Produkt dieser Qualitätsgarantie. Von daher aber Qualität kostet, ne? Qualität kostet. Das heißt, was die Qualität, die deutsche Produkt ausmacht, sind Betriebssicherheit, Wartungssicherheit und Dauer, also ich sag mal so, dieser Langlebigkeit des Produkts, aber auch Umweltverträglichkeit. Und das sind die nicht funktionale Anforderungen, die meiner Erkenntnis nach in China bis jetzt noch nicht diskutiert werden. Und der Hintergrund dafür ist der, dass ich denke, dass in China in den letzten 20 bis 30 Jahren so rasant gewachsen ist, dass eine sogenannte Fast Fashion Kultur entstanden ist. Das heißt, die Hersteller müssen natürlich so schnell die Produkte auf den Markt bringen, um diese schnelllebige Markt zu befriedigen. Und die Nachhaltigkeit, was wir vorhin gesprochen haben, die Nachhaltigkeit und dieser Verbrauchsschutz stehen leider diese Wachstum und Schnelligkeit auf Kosten von Nachhaltigkeit und Verbrauchsschutz stehen im Vordergrund. Aber diese Fast Fashion Kultur funktioniert leider nicht in der hochspezialisiert, sondern Maschinenbaubereich beziehungsweise Produktionsanlage, weil die nicht so schnell die Ramble bringt. Und das ist natürlich, denke ich mir, auch dieser Hintergrund, warum im chinesischen Markt wenig solche Firmen gibt. Das wäre natürlich besser für deutsche Hersteller, die auch wenig Konkurrenz gibt für eine Hochqualität Produktionsanlage. Aber man denkt, dass natürlich, wir haben auch selbst gesprochen, Kosten. Und wir haben gesehen, wir haben in der Vergangenheit 3 Jahre Pandemie. Ne? Wir haben jetzt Krieg, wir haben Lieferkettenprobleme. Und das denke ich, dass chinesische Hersteller auch nicht mehr in der Lage sein, dass hohe Investitionen für einmal den Kauf des hochqualifizierten Anlagen zu kaufen. Natürlich, dann versuchen die Hersteller natürlich auch zwei Möglichkeiten. Entweder, die versuchen natürlich auch die Kosten zu drücken, ja. Und natürlich, was zu Opfer bringt, ist natürlich wieder die 4 nicht funktionale Anforderungen, was wir vorhin erwähnt haben. Betriebssicherheit, Wartbarkeit, die Langlebigkeit. Und dann natürlich, es muss Umweltverträglichkeit. Und da sage ich, das brauchen wir, das streichen wir, dann sind wir Sachen billiger. Ja, natürlich spannend, natürlich stellt für die deutsche Mentalität deutsche Firmen, denke ich, auch 2 Möglichkeiten zur Verfügung. Eine ist, entweder die müssen in China nach chinesischen Spielregeln spielen. Okay, dann machen genauso, dann drückt der Preis runter. Oder man muss natürlich auch vielleicht andere Geschäftsmodelle nachdenken. Das ist ein spannendes Thema. Genau.
Oh, das ist ja mal sehr hohe Anforderung, was Sie hier reden. Ganz außerhalb von meiner Vorstellung, was ein deutsches Management mit Leichtigkeit so entscheiden kann, nach chinesischen Prinzipien zu agieren und nach chinesischem Geschäftsmodell. Aber wir haben einen Antrag oder wir haben gerade eine Wortmeldung. Ja, bitte.
Also ich habe speziell eine Frage an den Herrn Christoph. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bewundere Sie auf der einen Seite. Sie sind richtig tough und haben ja auch auf dem Markt eine Monopolstellung. Und ich komme leider nicht aus der Produktion, sondern bin im Dienstleistungssektor zu Hause. Möchte Sie aber jetzt fragen, warum sind Sie so sicher, dass Ihr Produkt praktisch, die Chinesen sind da unter Anführungszeichen immer sehr kopierfreudig, wenn sie auf den chinesischen Markt gehen, dass sie das keiner nachmachen kann und Sie so einen Marktvorsprung haben. Und das interessiert mich wirklich, weil Sie so wirklich tough aufgetreten sind und sagen, ja, die können mich mal so nach dem Motto, ich habe das beste Produkt weltweit, da kann ich auch nach China gehen. Und das ist eigentlich meine Frage, wie Sie darauf gekommen sind oder wie Sie das machen.
Danke. Also das ist natürlich, muss ich sagen, so eine Frage, die hat Sprengkraft. Ja, das ist richtig. Übrigens, das ist nur harte Schale, weicher Kern. Also so tough bin ich gar nicht. Aber das Thema, warum machen wir das, muss ich sagen, ist ganz einfach zu beantworten, weil Maschinenbau kann jeder, ganz ehrlich. Das ist auch nicht für uns das Abstellmal oder das Merkmal, muss ich sagen, wo wir sagen, da sind wir unantastbar. Sicherlich klar, Qualität im Maschinenbau ist schon was anderes. Haben wir ja vorhin gerade diese vier Kriterien ja auch mitbekommen. Aber ich glaube, muss ich sagen, unser Asset, unser Vorsprung, muss ich sagen, liegt im Prozess. Im Prozess, diese Prozesse auf den Maschinen so zu führen. Und das ist etwas, muss ich sagen, was nicht kopierbar ist, sondern das muss man erlernen. Dazu braucht man eine gewisse Kultur, eine gewisse Methodik, eine gewisse Denkweise, eine Mentalität. Und das ist unsere Abstellungsmaßnahme. Also das heißt, wenn ich jetzt also einen Kreuztisch oder Linearachsen montiere, das kann jeder, das sage ich jetzt mal, Steilthese, ja. Aber das präzise Schweißen in unserem Fall von solchen dünnen Drähten mit hohen Qualitätsstandards, muss ich sagen, das kann nicht jeder. Das ist aber wirklich der Prozess der Leute, der Mitarbeiter in unserer Firma, die das gelernt haben, so wie es der Francis auch gesagt hat, muss ich sagen, die wir aufbauen, die wir über Jahre ranziehen, die wir glücklich machen, ja, die wir versuchen gut zu behandeln, muss ich sagen, damit die lange bei uns bleiben und den Mehrwert bringen. Und das ist das, was uns absondert oder abstellt, ja.
Ja, das sehe ich auch das so, sozusagen, dass wir in China auch die Risiken, zweite Risiken, natürlich erstmal die Kostendruck und zwar die Risiken, natürlich, wie Sie gesagt haben, die Prozessbetontool. Das heißt, so wie ich mitbekommen habe, die Chinesen mögen ja WeChat, ne? Viele Sachen, wir kommunizieren über WeChat und gehen viele Informationen verloren. Und dann natürlich, wir haben vorhin auch gehört, das Talente, die Verantwortlichkeit. Wie kann man das hinbekommen? Natürlich durch Etablierung von Prozess. Und natürlich dazu gehört Prozess, Methoden und Tools, die Methoden, wie man das arbeitet. Und das dauert Jahre, bis es aufgebaut haben. Und das ist genau die, nicht nur Produkt und Prozess, die müssen zusammen, das sind zwei Beine. Und die müssen gleich gut sein. Und dann natürlich eine ist, Produkt ist hart, das kann man kopieren für eventuell, und die Soft Skill. Und da dauert. Und deswegen denke ich auch, dass man die Vorsprung auch gewisse halten kann. Aber auf anderer Seite natürlich für die chinesische Firma generell auch wichtig, dass es dieses Mitarbeiter auch schulen durch Etablieren von Prozessen mit und Tool. Außerdem, und die nicht strukturierten Daten, also mit WeChat ist nicht strukturiert und immer gehen verloren, ne? Und die nicht strukturierten Daten auch zu strukturieren. Und damals sagt Smart Manufacturing, was ist Smart? Ist Daten. Das heißt, wenn die Daten verloren gehen, über WeChat irgendwo hin, und damals hat es Smart auch nicht mehr. Das heißt, Daten zu strukturieren, zu halten, zu verarbeiten, die Qualität, Datenqualität sicherzustellen, das ist die größte Herausforderung, nicht nur die Technologie.
Ja, danke schön. Ich komme gleich auf Sie zu. Ich möchte auch die Einträge in Chat nicht ganz vernachlässigen. Und Sie haben sowieso schon Nachteil, dass Sie nicht hier sind. Ich nenne einfach mal einfachshalber Vorname Alexandra. Du hast eine Frage. Hallo Alexandra. Die Frage richte ich mal hier an Herr Clement. Du hast die Frage an Herrn Clement in dem Sinne, wie ist da die Software? Wir haben heute über Hardware sehr viel gesprochen. Wie ist da die Softwarebereich, die Kooperation mit China, mit chinesischen Kunden oder vielleicht einfacher halber, Herr Clement, können Sie die Softwarekompetenz in dem Produktionstechnikumfeld in Ihrer Branche in China, am Standort China, vielleicht in Kurzform erklären?
Also die Software ist an der Stelle nicht ausgeschlossen, ja, im Sinne von was die Produktentwicklung angeht. Ja, also auch hier in Richtung IoT-Projekte, ja, wenn man es jetzt konkret nimmt, ist es ja was immer weiter in unsere Produkte hineinwächst. Herr Christoph hat vorhin erwähnt, das Thema AI, KI im Mix mit AI, wie man unsere Produkte effizienter steuert, darstellt, in Betrieb bringt und dergleichen mehr. Und das passiert natürlich auf dem, dass es sehr, wie soll ich sagen, spezialisiert auf die Kundenbedürfnisse zugeschnitten wird. Ja, und hier entsteht nicht erst seit heute, aber schon seit längerer Zeit ein Bereich, in dem ein neues zukunftsträchtiges Businessmodell erwachsen kann, im Sinne von, dass auch Software hier eine Werthaltigkeit erfährt und die sich dann nachher in Produkt und Profit bei unseren Kunden natürlich auch niederschlägt. Und das funktioniert heute im Sinne von wie wir uns intern austauschen, nur noch global. Warum? Weil die Expertisen nicht mehr an einem Ort zu bündeln sind. Ja, die sitzen ja heute überall mit im digitalen Off gearbeitet wird. Und insofern, wenn man da, muss vielleicht so rum sagen, da haben wir wiederum einen sehr schönen Vorteil mit unserer globalen Infrastruktur, die das dann umfassend und wiederum relativ schnell iterativ betreuen kann.
Dankeschön. Das heißt, am Standort China ist auch ein Vorteil, wenn man da auch vertreten ist, um dort an Kompetenz anzuzapfen. Die nächste Frage, auch aus dem Chat, ist von Miriam. Hallo Miriam. Die Frage, glaube ich, geht eher an Herrn Christoph. Und wir haben vorhin über Entscheidung nach chinesischem Modell zu agieren. Und wie denken Sie, das chinesische Modell, können Sie ein bisschen konkretisieren, Herr Christoph? Geht es nur um nach Kostenstruktur oder was steckt noch mehr dahinter in dieser Definition von chinesischem Modell?
Das chinesische Modell, wie gesagt, gliedert sich eigentlich in zwei Sachen. Das erste ist natürlich, muss ich sagen, lokal zu sourcen. Einfach, muss ich sagen, wegen der Lieferzeit. Also lustigerweise habe ich eigentlich nie, so muss ich sagen, jetzt auf die Lohnkosten der chinesischen Kollegen geschaut, geschweige denn so sehr aufs Material, weil ich meine, Tonne Aluminium, Tonne Stahl, gut, jetzt gerade mal nicht, aber ich sag mal, vor Corona waren das ungefähr die gleichen Weltmarktpreise. Also das ist nicht der Treiber eigentlich letztlich. Die Lohnkosten kommt drauf an, muss ich sagen, gut ausgebildete chinesische Kollegen sind jetzt auch nicht mehr deutlich günstiger vielleicht als hier in Deutschland. Also das ist auch nicht der Treiber, aber sicherlich ein Grund mit. Aber ich glaube, muss ich sagen, mit diesem, was ich vorhin meinte, mit diesem Momentum, was im chinesischen Markt unterwegs ist, diese Agilität, diese Schnelligkeit, Entscheidungen zu fallen, heißt auch, committe dich bitte, muss ich sagen, in kürzester Zeit eine Anlage zu liefern. Ja, und wenn ich die dann erstmal hier aufbaue, muss ich sagen, und dann erstmal versuche zu verladen und drüben in Betrieb zu nehmen und so weiter und so fort, da gehen kann man, muss ich sagen, ein Viertel oder ein halbes Jahr ins Land. Und die Zeit hat ein chinesischer Großkunde nicht. Das heißt, wenn der sich entscheidet, möchte er am liebsten in zwei Wochen diese Anlage haben. Und deswegen haben wir dieses Ziel zum Beispiel, muss ich sagen, bei uns mit verankert. Also eines der Ziele, wo wir sagen, wir möchten der Lieferant in China sein mit der kürzesten Lieferzeit. Das ist eine Managementaufgabe.
Sehr schön. Stichwort Zeit. Und ich möchte ungern die Zeit überziehen. Und wir haben noch eine Frage hier im Raum. Der Nachname ist mir leider entgangen. Herr Carla, was ist deine Frage? Und heute sind ja unglaublich viele Damen, die sich für diese Technikthemen sich interessieren.
Vielen Dank. Ja, ich höre sehr gut auf Carla. Mein Name ist Carla Jügel und mein Unternehmen ist Messe Marketing. Und ich habe folgende Frage zu einem etwas anderen Aspekt. Wir haben sehr viel über das Thema Technologie heute gehört oder auch Supply Chain vor Ort. Ich möchte einen dritten Aspekt reinbringen, und zwar, ich nenne es mal Mentalität. Wenn man jetzt, also die unterschiedlichen Mentalitäten, und wenn man überlegt, von der Entscheidung her, ob man in China Produktionsstätten aufbaut, ist natürlich Wirtschaftlichkeit, Technologie immer an erster Stelle. Aber wir wissen alle, dass das Vertrauen auch ein Teil der partnerschaftlichen Beziehungen ist, und die baut man halt im direkten Kontakt auf. Meine Frage wäre, wie hoch ist die Wichtigkeit, dass die Mentalitäten im gegenseitigen Anpassen gut zusammenstimmen, bevor man die Entscheidung fällt, aus wirtschaftlichen oder anderen Gründen in China Produktionsstätten aufzubauen? Und meine Frage würde sehr, also ich würde Sie gerne fragen, weil Sie hatten es eben schon angedeutet, sind aber dann doch wieder in Technologie. Und deshalb, wie hoch wird das eingeschätzt bei der Entscheidung, vor Ort zu produzieren?
Bin ich sehr froh für die Frage, muss ich sagen, weil die Antwort ist kurz und knackig, genauso wie die Technologie auf gleicher Augenhöhe wird das eingefasst. Warum? Ich habe es vorhin schon gesagt, wir haben ja auch mit dem China-Team zusammen die Strategie mal definiert und ein Ergebnis davon ist, muss ich sagen, liebe Firma F&K Devotech, gib bitte die Verantwortung an die lokalen Mitarbeiter auch ab. Das heißt, das läuft alles unter dem Sprichwort Hochmut kommt vor dem Fall. Das heißt, nur weil wir deutsche Maschinenbauer sehr lange erfolgreich sind, heißt das nicht, dass die chinesischen Leute genauso arbeiten müssen wie wir. Das heißt, man könnte es auch mit Empathie beantworten. Ja, also man muss empathisch auf die chinesische Kultur zugehen, offen sein, muss ich sagen, aber auch Vertrauen und die Verantwortung operativ, entwicklungsseitig, was auch immer, das auch überlassen den Leuten lokal in dieser Geschwindigkeit mit dieser Mentalität zu entscheiden und nicht, dass wir großkopfigen Bayern daherkommen und sagen, das müsst ihr so machen, weil bei uns ist das so gewesen. Das ist ein ganz großer Fehler, das sollte man in China nie tun.
Ja, ich mag gar nicht das Wort sagen, das war die letzte Frage. Ich könnte so mit Ihnen noch stundenlang diskutieren, aber wir wollen auch gerne die Zeit nutzen, um später in eine lockere Form uns auszutauschen. Und ich bedauere sehr, dass wir eigentlich noch spannende Fragen vorbereitet haben für die Gäste und für die Gäste, die jetzt auch online haben, für die Gäste, die jetzt gerade auch eingetragen haben, was für Fragen haben. Ich entschuldige für mich für die knappe Zeit, knappe Zeitbudget und freue mich natürlich, wenn Sie das nächste Mal auch bei uns sind, weil das Thema Car Production ist so umfangreich, so dass wir nicht in einer Session behandeln können. Und es geht um Hardware, was haben wir heute schon gelernt. Es geht aber auch um Software. Wir haben das die Frage schon, aber das wird jetzt intensiv behandelt in ein paar Wochen. Und dann zum Schluss noch die Lieferkette. Und was wir heute mitnehmen können, darf ich ein so ein bisschen zusammenfassen. China und Europa bleiben als wichtiger Standort für egal deutschen KMU oder chinesische KMU in vielen Technologiebranchen. Und um das zu erreichen in der neuen geopolitischen Zeit, müssen wir auch beide Standorte so intensiv aufbauen, sodass die beide Standorte für sich agieren können. Das heißt, eine Investitionswelle, die Stadt München und Taizhang freuen sich schon. Und wir haben natürlich auch die Herausforderung, haben wir jetzt auch zugehört in dem Bereich. Und wir sage ich mal, wir deutsche KMU dürfen auch sehr vertrauensvoll sein, agieren, weil wir die Prozesse am Ende doch die Menschen haben, die das Thema auch vorantreiben können. Und die dürfen uns nicht abhanden kommen, denen müsste es gut gehen. Deswegen haben wir für Sie unsere Mittagessen vorbereitet, für den Austausch, für Ihr Wohlhaben. Und ich freue mich sehr, Sie wieder zu treffen. Ich gebe mein Wort an unsere Moderatorin zurück und damit vielen Dank und bis nächstes Mal.
Das war unsere heutige Episode. Ich bin Xiaolong Hu, Ihr China-Coach für Ihren Geschäftserfolg. Wenn Sie als deutsche KMU noch mehr über China wissen möchten, empfehle ich Ihnen unsere kostenlose englischsprachige Webinar-Serie China Webinar zu besuchen. Oder schreiben Sie gerne eine Mail an mich persönlich unter der Webseite china-team.de. Mit über 100 China-Experten können wir Ihnen gerne weiterhelfen. Bis nächstes Mal und 再见.